Da wollen wir heute wieder mit der Bibelstunde, mit der Wortbetrachtung weitermachen, weitergehen im Buch Jesaja. Ich war überrascht, wie viele Gedanken wir schon gehört haben, wie viele Gedanken uns schon gebracht wurden in dieser Zeit und was dieses Buch alles so aufreißt und an Gedanken auch für unseren Alltag, aber auch für die Zukunft uns gibt, aber immer wieder auch die Vergangenheit, dass wir lesen, was geschah in der Vergangenheit. Ja, und heute wollen wir dann im 10. Kapitel ab Vers 24 uns versuchen, einige Gedanken anzueignen oder hervorzuheben und zu sehen, was sie mit unserem Alltag zu tun haben. Es geht ja in diesem gesamten Abschnitt geht es ja darum, dass verstärkt der Immanuel vorgestellt wird, sein Werk, immer wieder in Verbindung. Alex, ich glaube, du hattest das letztes Mal so erwähnt, wie immer wieder merken wir und lesen in diesem Buch Jesaja, wie aussichtslos die Situation ist und dann kommt der Lichtblick, dann kommt dieser Blick in die Zukunft, meistens ein Blick in die Zukunft und wo Gott sagt, das wird nicht so bleiben. Und genauso wird es uns auch heute gehen. So, es geht um die konkrete Situation, so das drohende Gericht, der drohende Angriff von Feinden ist da. Wir haben das uns genauer angeschaut, die Situation damals. Und Gott sagt auch, die Assyrer, die werden kommen und sie haben einen Stock in die Hand bekommen und ich werde sie nutzen, um euch, die ihr so gottlos geworden seid, er spricht zu Israel, zu strafen. Aber dann ab Vers 24 sagt Gott weiter, darum, so spricht der Herr der Herrscharen. Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt in der Art Ägyptens. Wieder ein Blick in die Zukunft. Es ist schlimm jetzt, aber fürchte dich nicht. Es wird nicht so bleiben. Und hier gebraucht er zweimal dieses Wort nach der Art Ägyptens. Das kam mir sofort, dieser Gedanke, wie das doch in der Geschichte bei diesem Volk war. Das stimmt, diese Ägypter haben zu seiner Zeit sehr das Volk Israel angetrieben mit harten Arbeiten. Aber Gott hat ihnen Befreiung versprochen. Und irgendwann mal wendet sich das Blatt und das zweite Mal lesen wir, seinen Stab über das Meer wird er erheben, auch in der Art Ägyptens. Und wir kennen die Geschichte, wie damals das Volk durch die Wasser oder die offenen Wasser durchging, das Meer öffnet sich und dieses Ereignis, das ist immer sehr, sehr präsent oder das lesen wir immer so, wenn wir die biblischen Bücher lesen, wie präsent das Ereignis war beim Volk Israel, wie damals unsere Väter, sie gingen durch und Gott erhebt den Stab durch Mose und bestraft die Ägypter, indem sie nicht diesen Korridor in gleicher Art und Weise nutzen konnten. Gott sagt, fürchte dich nicht, es wird nicht so bleiben. Und dann schwenkt er, dann schaut er weit in die Zukunft hinein und sagt, was an jenem Tag geschehen wird, dann werde ich die Last, die auf deinen Schultern liegt, Vers 27, und das Joch, was dir angelegt wurde, das würde ich runternehmen, das wird vernichtet. Das wird von dir weggetan. Und schon schwenkt er im nächsten Augenblick wieder zurück und beschreibt die unmittelbare Situation, die kommen wird. Wie die Feinde in das Land eindringen werden. Und jetzt merken wir wieder, so das Bild haben wir vorne, ich glaube, haben wir schon vorne gehabt, wie die prophetischen Seher der Zeit, sie sahen oft von ihrem Standpunkt wie eine gerade Linie. Sie guckten voraus und sahen ein Ereignis und sie haben es ganz oft bestimmt selber nicht gesehen, dass im nächsten Augenblick gibt Gott ihnen Gedanken, die schon vom nächsten Ereignis sprechen. Aber zwischen diesen beiden Ereignissen ist wird eine gewisse Zeit vergehen, wird vielleicht viel Zeit vergehen. Und so sehen wir das auch hier in diesem Kapitel. Gott zeigt weit in die Zukunft hinein, er schaut weit in die Zukunft, aber er spricht auch unmittelbar, was geschehen wird. Und ab Vers 28 werden Orte genannt. Ich habe es mir auf der Karte angeguckt. Und das sind ganz konkrete Orte. Und Gott sagt, wie die Assyrer ins Land kommen werden, sogar die werden auf einmal direkt vom Norden, aber dann auch vom Osten, vom Süden her angreifen. Von verschiedenen Seiten werden sie ins Land kommen. Und hier werden so viele Details genannt. Wo wird ihr Lager sein? Durch welche Schlucht sie hindurchziehen? Gott nennt ganz konkrete Situationen, was bald geschehen wird. Und wie das Volk sich versuchen wird, in Sicherheit zu bringen. Wahrscheinlich sind viele nach Jerusalem geflohen, direkt in die Stadt hinein, um da Schutz zu bekommen. Und wie Assur letztendlich seine Hand gegen Jerusalem erheben wird. Aber wenn wir die weiteren Berichte lesen und hören werden, werden wir merken, Jerusalem wurde durch die Assyrer nie eingenommen. Aber Gott spricht davon, es wird, unmittelbar steht das bevor, und im nächsten Augenblick lesen wir in Vers 33, siehe, der Herr der Heerscharen, haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter, und die Hochgewachsenen werden gefällt, und die Emporragenden werden niedergesunken, und er schlägt das Dickicht des Waldes mit dem Eisen nieder, und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Gott sagt, ich werde eingreifen an jenem Tag. Ich werde eingreifen, das wird nicht so bleiben. Und gerade, wie Jakob, du das letzte Mal ausgeführt hast, Assur wusste, dass sie das Werkzeug in Gottes Hand sind, aber er hat sich erhoben und er hat sich aufgelehnt. Und Gott sagt, in vielen weiteren Stellen der Bibel, wie Gott dieses Volk wegnehmen wird. Die Vorherrschaft der Assyrer wird weggetan werden. Und spätestens im 11. Kapitel lesen wir, wie dieses Beispiel, wie diese Macht der Assyrer, die so überragend scheint, und die Feinde greifen Israel an, die sind so groß, so überragend, aber plötzlich ist sie nicht mehr da und Gott sagt, ich werde herrschen. Ich werde die Äste herunterhauen mit Schreckensgewalt und das Hochgewachsene werde ich niederfällen, sagt Gott. Und genauso wird das aber auch am Ende der Zeiten sein, und das lesen wir im 11. Kapitel, so wird eine Zeit kommen, wo die Herrschaft der Völker im großen Ganzen, in der Herrschaft der einzelnen Königreiche weggetan wird und ein Reich entstehen wird oder zum Vorschein kommen wird, was es schon immer gab. Aber wir kommen gleich dazu. Ich lese mit uns erstmal die ersten Verse aus dem 11. Kapitel. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und so weiter. Und jetzt lesen wir Eigenschaften, die diesen Knecht des Herrn, der hier mit einem Sprossling vorgestellt wird, wie diese seine Eigenschaften genannt werden. Nochmal, der Niedergang des Assyrischen Reiches nutzt Gott in diesem Fall als ein Bild dafür, wie es am Ende der Zeiten sein wird. Das Reich Gottes war immer da und ist immer da, und das lehrte Jesus, dass sein Reich hat nie aufgehört. Nur es wird eine Zeit kommen, wo dieses sein Reich sichtbar für alle Nationen, für alle Menschen herrschen wird, auch schon auf dieser Erde. Ein Spross wird hervorgehen. Ein Bild, dachte ich, was ich mal gesehen habe habe damals das auch fotografiert, das hat mich sehr beeindruckt. Als wir mit Freunden von uns durch USA reisten im Jahr 2006 und dann fuhren wir durch einen Wald voller Mammutbäume, so nannte man die. Und man sagt, das sind die höchsten Bäume der Erde überhaupt und die können bis zu 100 Meter hoch werden. Und ein sehr, sehr groß, sehr dick im Umfang. Und so sahen wir plötzlich, wir gingen da durch den Wald und sahen plötzlich, wie ein riesen Baumstamm auf der Erde, ganz flach auf der Erde lag. Ich kann den Umfang nicht zeigen, wie groß der war. Und ganz nah an seiner Wurzel, fürs Auge schien das so, als wenn direkt aus dem Baumstamm heraus wuchs ein neuer Baum. Dieser große, mächtige Stamm liegt auf dem Boden und da wächst schon ein neues kleines Pflänzlein, kleines Bäumlein. Und man sieht, es hat die gleichen Blätter wie dieser gefällte oder dieser umgefallene Baum. Und irgendwie erinnerte ich mich dran, als ich diesen Begriff der Spross, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schößling aus seiner Wurzel und wird Frucht bringen. Und dieses Bild gebraucht die Bibel immer wieder. Und ich fand das interessant. Wir haben das schon in Kapitel 4 das erste Mal, dass diese Bezeichnung gelesen. Kapitel 4, Vers 2, ein Spross des Herrn, lassen wir da. Und wie doch diese Begriffe oder diese Beispiele, diese Bilder so gut auf unseren Herrn Jesus Christus passen. Der Spross des Herrn, Jesus Christus, ist der ewige Gott, der zu den Menschen auf die Erde gekommen ist. Der Spross des Herrn wird zur Zierde und zur Herrlichkeit sein, lasen wir im Kapitel 4. Und hier in Kapitel 11 wird die andere Facette aus seinem Wesen beschrieben. Hier heißt das, der Spross aus dem Stumpf Isais. Hier wird seine menschliche Natur betont. Jesus Christus, Gott, der Mensch wird. Und in diesen Versen lesen wir, verstärkt seine menschliche Natur betont. Er ist ein Stumpf Isais, derjenige, durch den die Königslinie im Stamm, im Volk Israel aufrechtgehalten wurde, wo die Könige herstammen und wo diese Verheißung auf Jesus Christus über David, über den König David geht. Er, dieser Stumpf, ewiger Gott, gleichzeitig Mensch, der Mensch wird. Und in Zacharia 3, Vers 8, glaube ich, lesen wir, dass dieser Stumpf wird als, ich lese es lieber, Zacharia 3, Vers 8. Ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Hier wird nochmal eine andere Facette aus dem Wesen Jesu Christi vorgestellt. Seine Knechtsgestalt, sein Auftrag, den er auf der Erde vollbringen wird, Menschen zu dienen, wie er das zusammenfasst. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld, damit Erlösung möglich wird. Aber hier lesen wir dieses Unscheinbare, dieses Kleine, scheinbar ein gefällter Baum, scheinbar das Volk Israel ist so durch ihre Gottlosigkeit so vom Herrn verstoßen worden, dass es wie dieser Riesenbaum, der auf keinen Fall mehr wachsen wird, wo kein Leben mehr drin steckt. Aber Gott sagt, bei mir ist es anders. Ein Überrest, mir reicht ein Überrest. Ich werde diesen kleinen Zweig, diesen Wurzelspross, heißt es Vers 10, werde ich wachsen. Und was so unscheinbar vor den Menschen ist, und so hat Jesus auch damals gepredigt immer wieder, mein Reich, das kann so unscheinbar für die Menschen erscheinen, aber es wird groß werden und das wird alle Menschen werden das sehen. Als ich so diese Worte las, es hat mich schon sehr überwältigt. Und ja, ich sagte auch schon Jakob kurz vor dem Beginn, irgendwann mal habe ich alle Hilfsmittel, alles zur Seite gelegt und eigentlich hatte ich vor, so einiges über das tausendjährige Reich, über das Reich des Friedens zu sagen. Aber Geschwister, ich versuche mich nur an diesem Text hier zu halten und ohne viele andere Beispiele aus der Bibel zu nennen. Das werden wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Oder ich dachte auch zu fragen, woran denken wir? Was geht durch unsere Köpfe durch? Welche Erinnerungen kommen uns hervor, wenn wir an das tausendjährige Reich denken? Was verbinden wir damit? Diese Frage werde ich etwas später stellen. Aber es hat mich schon sehr überwältigt, dieses Reich, was sichtbar kommen wird, wie diese Verbundenheit mit dem Alltag, dass Gott gebraucht seinen Propheten, den Jesaja, und gibt ihm Worte in den Mund, die ganz unmittelbar die nahe Zukunft besprechen oder vorhersagen oder seine Situation direkt beschreiben. Und gleichzeitig sind die Worte so gewaltig und so Prophet mit dem Fernglas. Und es hat mich dieses Mal doch sehr nochmal eingeholt, ja, wie groß, wie weit das im Voraus nach vorne geht. Und diese Beschreibung von diesem kleinen Spross, der eben der so unscheinbar ist, dieser aus dem Stumpf Isais, abgehauener Baum, wo scheinbar keine Zukunft mehr ist, aber auf ihm. Und dann lasen wir, wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist Jahwes wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Kenntnis und der Furcht des Herrn. Man könnte diese verschiedenen Eigenschaften nochmal genauer splitten und genauer beschreiben, aber die zeigen auch verschiedene Seiten, verschiedene Facetten aus dem Wesen Jesu, seine Geisterfüllung, seine Weisheit und Verständnis, Dinge auseinanderhalten zu können. Oder des Rates und der Kraft in der Praxis, da wo Kraft eingesetzt wird, wo was verändert werden soll, das wirklich auch zu bewirken. Aber dann dieses der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, gerade in der Beziehung zu Gott, zu seinem Vater, dieses in der Gemeinschaft zu seinem Vater, dass diese sieben verschiedene Facetten der Erfüllung mit dem Heiligen Geist finden wir hier in diesen Worten. Und dieses Bild finden wir wieder in der Offenbarung, wenn wir den weißen Thron uns anschauen, wie Bruder Wassermann das damals so sehr gut beschrieben hat. Und auch da geht es um die sieben Geister, die vor dem Thron Gottes sind, die einfach die verschiedenen Facetten der Gottheit, einfach die göttliche Vollkommenheit. Und diese Vollkommenheit ruht auf den Schultern von diesem sehr unscheinbaren Anfang, der sehr unscheinbare Menschwerdung dieses Knechtes. Aber dieser unscheinbare Knecht ist der König, der ewige König, der auf dem Thron Davids sitzen wird, so wie die Bibel es versprochen hat. Und dann werden später Ereignisse beschrieben, die Segnungen in diesem tausendjährigen Reich, die einfach unbegreiflich sind. So, wenn es passt einfach nicht in unsere Köpfe hinein. Wie kann es sein, dass mal Gerechtigkeit und Frieden wirklich herrschen werden? Das passt doch nicht rein. Wir genießen so, wenn Gerechtigkeit geschieht. Aber jeder von uns weiß, der ein gewisses Alter erreicht hat, wie schnell und oft die Welt und auch wir selber ungerecht sein können. Und auch der Friede Gottes, den Gott uns schenkt, den Gott uns ins Leben schenkt, in unser Herz schenkt, wie anfechtbar dieser Frieden ist, wie schnell Streitigkeiten hervorkommen können und Krieg. Und die Bibel lehrt, aber in diesem Reich wird Frieden herrschen. Er wird richten nach dem, was seine Augen sehen, Vers 3, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in der Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird Schutz seiner Hüften sein und Treue der Schutz seiner Lenden. Das wird der König sein. So wird er hier vorgestellt. Und dann weiter die Segnungen, die die Schöpfung betreffen, die Natur. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böcklein lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Das passt nicht in unsere Köpfe hinein. Wie geht das? Ein Wolf, Mastvieh, ein Kalb, ein kleines Kind. Das passt doch gar nicht zusammen. Und Gott sagt, das wird so sein. Und für ihn, oder auch für den Schreiber, vielleicht gar nicht so bewusst, aber für Gott ist das so selbstverständlich. Er beschreibt heute, die Situation heute, aber auch in die Zukunft hinein als etwas sehr Festes, sehr Unwankbares. So wird das sein. Das Kuh und der Bär werden miteinander weiden und ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Wipper. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Hier waren noch andere Beispiele, wie das, was heute so viel Gefahr in sich birgt. Wo Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, wo meine Herrschaft sichtbar sein wird. Und vielleicht bei einer anderen Gelegenheit werden wir uns einzelne Details davon anschauen. Wie wird das sein mit der Herrlichkeit des Herrn? Wird das sein mit dem Tempel Gottes? Wird es den Tempel überhaupt da geben? Da sein? Wie wird das sein mit der Stadt Jerusalem? Wo wird diese Stadt sich befinden? Auf verschiedenen Seiten der Bibel wird diese Stadt beschrieben. Und mit dem Strom, Wasserstrom, der aus dieser Stadt herausfließt und. Das sind so viele Details beschrieben, gerade in Bezug auf das tausendjährige Reich. Und aber hier haben wir nur einige Auszüge davon gelesen, was der Jesaja uns vorstellt, was Gott durch Jesaja vorstellt, wie es sein wird. Man wird... Vers 9, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird das geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Die Nationen werden sich ausstrecken danach. Die Erkenntnis des Herrn, sie wird die Erde erfüllen, sagt die Bibel hier sehr deutlich. Und die Menschen werden sich danach ausstrecken, nach Jerusalem zu gehen, da in dieses Zentrum, wo der himmlische König sichtbar herrscht und sein Königreich sichtbar zu sehen sein wird. Und alle Völker werden kommen, die Könige werden kommen und niederfallen. Und die Nationen werden fragen nach der Ruhestätte und nach der Herrlichkeit Gottes. Heute unvorstellbar, in einer Zeit voller Krieg und Ungerechtigkeit. Aber für Gott ist das überhaupt kein Problem, das so in einem Atemzug zu nennen. Schwierigkeiten, Strafe, Not, Bedrängnis. Aber Gott sagt, es wird die Zeit kommen, an jenem Tag. Und schon im nächsten Augenblick beschreibt er Situationen und Ereignisse, die ganz, ganz anders sein werden. Vielleicht machen wir hier einen kleinen Stopp. Vielleicht frage ich mal, wie geht's euch so, wenn diese Gedanken an das Himmelreich, wenn ihr das hört, wenn ihr dran denkt, an die Herrschaft Jesu, die scheinbar so unsichtbar heute ist und so massiv hier beschrieben wird. Wie passt das zusammen? Wie gehe ich damit um? Was hat diese Herrschaft Gottes, dieses Reich der Himmel mit meinem Alltag zu tun? Vielleicht, ich dachte, diese Frage hier zu stellen. Vielleicht möchte sich einer und der andere dabei beteiligen.
Ja, in dem Vater unser, in dem Gebet, dein Reich komme, da ist viel Trost drin, weil wenn das dann auch nicht da ist, dann wissen wir auch, dass das so ist. Deswegen bitten wir auch, dass es kommt. Es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht durchgebrochen. Es ist noch nicht das, was am Ende der Zeit sein wird, wenn Gott in der Vollendung herrscht. Deswegen ist in diesem Gebet immer Hoffnung und aber auch Trost, wenn die Welt noch nicht gut ist, wenn mein Herz noch nicht gut ist, wenn wir noch unterwegs sind, dann ist das jetzt kein Zufall oder eine Situation, die es nicht geben darf, sondern so ist die und Hoffnung ist da. Gott ist an der Regierung und er wird auch die Vollendung bringen. Dein Reich komme.
Ja. Ja, noch jemand? Ja, danke, Jakob. Dein Reich komme, Gottes Reich auf dieser Erde. Was sagte der Psalmschreiber? Das Schlimmste für ihn war, und er nennt das sogar mit so ganz deutlichen Worten, es ist wie Mord in meinen Gebeinen, in meinem Körper. Es ist wie Tod, wenn man zu mir sagt, wo ist dein Gott? Das ist das Schlimmste, das kann ich nicht ertragen. Und er fragt Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er ging wahrscheinlich gerade durch eine Situation, wo er das auch selber irgendwo so merkte. Aber er sagt, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, zu hören und zu spüren. Gott, du bist nicht da, du hast mich verlassen. Aber so ist das nicht. Und gerade dieser Psalmschreiber, der Psalm 42 und 43, dreimal der gleiche Vers. Was betrübst du dich, meine Seele? Haare auf Gott. Er ist meine Hilfe. Ich werde ihn noch danken. Aber er sieht das noch in die Zukunft. Das schlimmste Ereignis, der schlimmste Zustand zu wissen oder zu hören. Wo ist denn nun dein Gott? Der ist doch gar nicht da. Aber hier haben wir das Gegenteil gelesen. Das Reich Gottes, für Gott ist es kein Problem, mitten in diese Störungen, in diese ganz schwere Zeit, dem Volk zu versprechen, so wird das sein. Ein Löwe mit dem Kind und ein Kalb und eine Schlange. Alles passt zusammen. So ist meine Schöpfung von Anfang an gewesen und so wird das wieder sein. Und dieser Wurzelspross, so unscheinbar und klein, der wird zu einem Riesenbaum werden. Ich selber werde ihn pflanzen und aufziehen, sagt Gott. Und er wird herrschen, sichtbar auf der ganzen Erde. Und weiter beschreibt Gott, wenn wir das Kapitel lesen, ab Vers 11, wie es im Einzelnen aussehen wird, wenn er das Volk Israel zurückbringen wird in das Land, den Überrest. Wir lesen auch hier wieder von dem Überrest, den wir sehr massiv letztes Mal so in Mitte Kapitel 10 von Ihnen gehört haben. Und jetzt beschreibt Gott, wie er das machen wird. Und jetzt werden Länder genannt, von wo er überall den Überrest zurückbringen wird, damit das Volk wirklich da ist, wo es hingehört. Weil Gott hat es ja versprochen, ihr werdet in alle Welt zerstreut werden. Aber ich bringe euch zurück, sagt er. Und hier sind so einzelne Details, werden hier beschrieben, wie Gott das machen wird. Wie er das machen wird, wie er den Streit zwischen den Stämmen, Ephraim, den Streit zwischen dem Nord und Süd Südreich, wie dieser Streit sich legen wird. Eifersucht wird beigelegt werden. Und dann wird Juda und Ephraim, mit Ephraim ist sinnbildlich das ganze Nordreich gemeint, der wird sich legen. Und ihr werdet gemeinsam herrschen können. Und Gott sagt, sogar geografische Veränderungen werden passieren. Der Strom Euphrat zum Beispiel, der wird in 7 kleinere Ströme geteilt werden, weil die Zerstreuten, laut, wenn wir uns die Karte ansehen, die werden auf der Seite des Stromes sein. Es mag auch ein Bild sein, aber wir sollen die Bibel in erster Linie wörtlich verstehen. Den Strom werde ich so flach machen, damit ihr zu Fuß durch den Strom gehen könnt und in euer Land wieder zurückkommen könnt. Und an jenem Tag wird das geschehen. Gott wird das machen, Gott wird das Volk zurückmachen, zurückführen. Und in Kapitel 12 ist dann das Lied beschrieben, dass dieser Überrest, dieses gerettete Volk in diesem Königreich, was sichtbar entstehen wird, in diesem, wie wir es anders nennen, das tausendjährigen Reich. Das Gebet ist hier zusammengefasst in den 6 Versen im 12. Kapitel. Ich lese die noch uns zusammen. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Ja, du hast mir gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und ihr werdet an jedem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seinen Taten bekannt und verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn, der Herrliches getan hat. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Ein Lobgesang Gott gegenüber für die Befreiung. Ein Lobgesang voller einzelnen Begriffe, wofür sie Gott danken und für das Vertrauen und vor allem für das Heil, für die Wiederherstellung, für die Stärke, die sie in Gott schöpfen konnten. Als ich diese Verse lag, wie gesagt, es war ihm irgendwann mal zu groß und ich hatte einfach Angst, mich vor diesem Text zu trennen. Ich wollte nur bei diesem Text bleiben. Und 2 Gedanken gingen mir durch den Kopf. Einmal, was Jakob auch sagte, dein Reich komme. Und das dachte ich, Johann, auch wenn du nichts anderes, alle anderen Bibelstelle vergisst, was vom Reich Gottes sprechen. Die Bibel ist voll davon, wirklich kapitelweise wird dieses zukünftige Reich beschrieben. Aber ich weiß genau, dein Reich komme. Und mein Auftrag ist heute, dafür zu beten. Und das, so lehrt Jesus uns, dein Reich komme. Und ich möchte das immer mehr lernen, in meinem Alltag so zu beten. Für mich, dass Gottes Reich in meinem Leben sichtbar wird. Seine Herrschaft in meinem Leben sichtbar wird. Immer mehr zum Vorschein kommt. Denn das ist sein Wille, wie er sein Reich heute in der Welt präsentiert wird. Und ich will dafür beten, dass sein Reich im Leben der Menschen, die um mich herum sind. Und wenn wir an die Evangelisation denken, können wir das ganz praktisch anwenden. Herr, dein Reich komme im Leben von diesen Menschen. Mögest du auch in seinem Leben herrschen, sichtbar herrschen, dass es sichtbar ist. Und der zweite Gedanke, an den ich dachte, war einfach Psalm 100. Psalm 100, ein Psalm voller Freude und ein Psalm voller Einladung zum Dienst. Psalm 100, den will ich auch mit uns zusammen lesen. Und da lesen wir so einfache, aber doch so deutliche Worte. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubelgeschrei. erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide sind wir. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinen Namen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Sein Reich kommt, den Auftrag haben wir heute, dafür zu beten und in diesem Reich zu dienen. Und so gerade heute dachte ich ganz besonders dran, dienen mit Freuden. Tretet vor sein Angesicht mit Jubel. Das ist die Sicht der Bibel. Denn Gott hat alles im Griff. Dieses sichtbare Gerechtigkeit und Frieden, das wird die Menschheit erleben und das wird kommen. Und trotzdem ist sein Reich da. Und in erster Linie in denen Menschen, die ihn lieben, ihn fürchten, in denen möchte er sichtbar in dieser Welt leuchten und dass die Menschen das erkennen, dass er das tut, dass er das möglich ist, dass man nach vorne kommt und nach 70 Jahren bekennt, Gott ist der Herr. Gott ist der Herrscher. Jesus Christus ist gekommen, um Sünden zu vergeben und er hat mir vergeben. Ich habe es erlebt. Preist dem Herrn, wir danken mit euch zusammen. Lasst uns aufstehen und den Herrn anbeten. Wollen wir das Vaterunser zusammen beten? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.